Jetzt lesen wir gemeinsam ein paar Verse, und zwar Epheser 1, 15 bis 23. Also gemeinsam, ja? Deshalb. Was wir gerade gelesen haben, ist eigentlich ein Gebet, wenn es euch aufgefallen ist. Der Epheserbrief ist ein sehr besonderer Brief. Wir nehmen an dieser Konferenz nicht den ganzen durch. Eigentlich wollten wir uns auf Kapitel 2 beschränken, aber eine kleine Einführung über Kapitel 1 ist, glaube ich, ganz gut. Das ist nämlich die Basis von allem. Den Epheserbrief hat Paulus geschrieben in Rom, um das Jahr 60, als er in Rom war, dort in so einer Art Hausarrest, also das Ende von der Apostelgeschichte. Dort schreibt er den Epheserbrief und den Kolosserbrief und den Philemonbrief. Und er war ja ziemlich lang in Ephesus, er war 3 Jahre in Ephesus, und von Ephesus hören wir immer wieder in der Apostelgeschichte, sehen wir Ephesus. Der Timotheusbrief ist an Timotheus geschrieben, der zu dieser Zeit in Ephesus war. Und den letzten Epheserbrief, wenn man so will, sehen wir in Offenbarung 2. Der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und der Epheserbrief hier, wie wir ihn haben, der ist zweigeteilt. Kapitel 1 bis 3, ich möchte mal sagen, eine Art theoretische Grundlage. Alles sehen wir dort, was Gott vollbracht hat, um sein Ziel zu erreichen. Und in Kapitel 4 bis 6 sehen wir dann die Praxis, wie sie uns betrifft. Das Interessante ist, der erste Teil beginnt mit einem Gebet und endet mit einem Gebet. Es ist der Brief, der sehr, sehr besonders ist, was die Gemeinde betrifft. Wir sehen dort wirklich, wie sehr Gott immer schon die Gemeinde wollte. Paulus verwendet eigentlich fast nur Superlative. Ihr müsst es nochmal lesen, Kapitel 1 auch, nicht nur 2. Besonders Kapitel 1, sehr viele sehr besondere Ausdrücke. Und der zweite Teil, Kapitel 4, 5 und 6, der zweite Teil, wo es um die Praxis geht, der beginnt damit, dass Paulus ermahnt, aufgrund dessen, was er vorher gesagt hat. Er sagt da: so ermahne ich euch nun. heißt aufgrund alles dessen, was er in Kapitel 1 bis 3 sagt. Und dann ist das Erste, was er sagt, dass wir fleißig sein sollen, die Einheit des Geistes zu halten. Das ist Punkt 1 der christlichen Praxis. Und dieser Abschnitt endet mit Kapitel 6, mit dem geistlichen Kampf. Der Brief endet nicht damit, dass wir jetzt alles erreicht haben, es ist alles wunderbar, alles in Ordnung, wir können uns ausdrücken, sondern der Epheserbrief endet mit dem geistlichen Kampf. Nur mal so die Struktur, dass wir die sehen, dass wir auch alles einordnen, worüber wir sprechen. Die Gemeinde, sehr besonders betont in diesem Brief, mit besonderen Attributen wie, dass sie das Geheimnis seines Willens ist. Sogar sagt er in Kapitel 5, es ist ein großes Geheimnis. Im Timotheusbrief wird es auch wieder aufgegriffen. Dort ist es das Geheimnis der Göttlichkeit, bezogen auf die Gemeinde dort. Dort sagt Paulus auch anerkannt, groß ist das Geheimnis. Es ist ein Geheimnis, es war immer ein Geheimnis. Die Gemeinde ist im Alten Testament direkt überhaupt nicht erwähnt. Gar nicht. Es gab wohl eine Ahnung, es gab viele Bilder auf die Gemeinde hin, die wir aber auch erst jetzt verstehen im Nachhinein, wenn wir zurückblicken. Aber im Alten Testament war die Gemeinde nicht offenbart. Aber wenn wir zum Beispiel 1. Petrus lesen, das sind ganz nette Verse in diesem Zusammenhang. 1. Petrus 1, ab Vers 10 heißt: Nach dieser Errettung haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade an euch geweissagt haben. Sie haben geforscht, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen deutete, der zuvor die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bezeugte. Sie haben schon etwas gesehen, sie haben schon was gemerkt. Da kommt noch was Besonderes. Und es wurde ihnen offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch mit dem dienten, was euch nun verkündigt ist, durch jene, die euch das Evangelium gepredigt haben, aus dem Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in welche die Engel hineinzuschauen begehren. Nicht mal die Engel wussten es. Niemand wusste es. Es war verborgen in Gott. Dieses Geheimnis, das uns heute hoffentlich offenbart ist oder hoffentlich in dieser Konferenz noch offenbart wird. Die Gemeinde ist sehr besonders. Sehr, sehr besonders. Sie ist nicht ein Punkt unter vielen. Es wurde mal von jemandem gesagt, der nicht so wohlgesonnen war, sagte er, was für die Baptisten die Taufe ist, das ist für euch die Gemeinde. Die haben die Taufe zum Steckenpferd, ihr habt die Gemeinde als Steckenpferd. Das zeugt eine tiefe, tiefe, tiefe Unkenntnis des Herrn. Und wie Paulus betet hier um den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn völlig zu erkennen. Wenn wir wirklich den Herrn erkannt haben, dann sehen wir auch, wie wichtig ihm die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist seine Braut und meine Braut ist nicht ein Ding unter vielen. Ich habe ein Hobby, dieses Hobby und jenes Hobby und dieses Hobby und dann habe ich auch noch meine Braut. Das wäre wirklich schlimm, oder? Die Gemeinde ist sehr, sehr besonders und das müssen wir sehen. Und für die Gemeinde sind wir auserwählt. Ja? Wenn wir Kapitel 1 lesen, ab Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wunderbar, wir haben alles. Aber was ist es, da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat? Vor Grundlegung der Welt, bevor Raum und Zeit überhaupt ins Dasein kam, ist jeder von uns schon erwählt. erwählt, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus zu sich selbst. Zu sich selbst. Das heißt, Gott möchte auch etwas haben. Für sich hat er uns erwählt. Er möchte auch etwas haben. Er ist allmächtig, er kann alles machen, er kann alles tun. Aber er möchte auch etwas haben. So hat er uns auserwählt und vorherbestimmt für sich. Zu sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was für ein schöner Ausdruck. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ich stelle mir vor, er hat an die Gemeinde gedacht. Das ist natürlich eine sehr menschliche Vorstellung, aber wenn wir an etwas Schönes denken, dann geht so ein Lächeln über unser Gesicht vielleicht. Das Wohlgefallen kommt so zum Ausdruck. So stelle ich mir das vor. Vielleicht ist es falsch, ich weiß es nicht. Aber das Wohlgefallen seines Willens. Er hat sich etwas vorgesetzt und hatte ein Wohlgefallen daran. Ja? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben. Wir gehen jetzt ein bisschen D-Zug-artig durch dieses Kapitel durch. Das tut mir leid, es steckt sehr, sehr viel mehr drin. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns hinein hat überströmen lassen, in aller Weisheit und Umsicht. Nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern in aller Weisheit und Umsicht hat er seine Gnade überströmen lassen. Da sieht man, es ist ein Plan dahinter, ein Vorsatz, ein Ratschluss. Das ist nicht eine Tüte Bonbons, die ich in die Menge schmeiße. Das ist wirklich in aller Weisheit und Umsicht. Wie? Indem er uns wissen ließ, das Geheimnis seines Willens. Ich weiß nicht, ob wir diesen Satz überhaupt ergreifen können. Der große, allmächtige Gott lässt uns wissen, das Geheimnis seines Willens. Diesen Satz, von dem sollt ihr heute Nacht träumen. Er ließ uns wissen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgesetzt hatte in sich selbst. Nur dieser eine Vers ist schon sehr gewaltig. Jetzt mache ich einen Sprung in die Mitte von Vers 11. Die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Es ist wirklich für einen Christen, ich sage es bewusst nicht für uns, für einen Christen, für jeden Christen, wichtig und richtig, den Ratschluss seines Willens zu kennen und zu erfassen, dass wir dafür erwählt sind. Für die Gemeinde sind wir erwählt und vorherbestimmt. Ob wir hier sind oder nicht, das ist nicht der Punkt, sondern wir sind erwählt. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. So, ich sage es mal andersrum. Und in der Apostelgeschichte sehen wir lesen das, Apostelgeschichte 20, 28, was Paulus da sagt. Dort spricht er zu den Ältesten von Ephesus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Das zeigt, selbst die Erlösung, sein Gang ans Kreuz, die Erlösung, das Errettungswerk war, um sich die Gemeinde zu erwerben. Auch natürlich, um jeden Einzelnen zu retten. Das ist schon richtig. Aber das Ziel davon ist, die Gemeinde zu bekommen. Er hat die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben. Das zeigt den Stellenwert der Gemeinde in Gottes Augen. Für sie hat er sein Blut vergossen. Natürlich für mich auch, für dich auch. Aber für die Gemeinde letztendlich. Das ist das Ziel dahinter. Wenn ich dieses Ziel als Christ nicht habe, dann habe ich was verpasst. Dann liege ich daneben. Natürlich bin ich gerettet, zweifellos. Wenn ich Buße tue, dem Herrn meine Sünden bekenne, sein Blut annehme, seinen Tod annehme, bin ich gerettet. Hier gibt es keine Diskussion. Aber ich bin gerettet für die Gemeinde. Das muss ich wissen, das muss ich sehen, das muss ich erkennen und das muss ich ergreifen. In Ewigkeit gibt es sonst kein Problem. Aber jetzt gibt es vielleicht, sagen wir mal, vielleicht nicht ein Problem, aber ein Mangel. Wir sind gerettet, Geschwister, für die Gemeinde. Wenn wir das nicht ergreifen, dann fehlt uns etwas in unserem Christenleben. Wenn ich andere Ziele habe, nur mal gespiegelt an Epheser 1, sein Vorsatz, sein Willen, sein Ratschluss, und ich habe ein anderes Ziel, einfach mal ganz nüchtern drüber nachdenken, was bringt mir das? Gott hat dieses Ziel, ich habe jenes Ziel. Ist das ein Vorteil für mich? Sag selber. Wenn dein Ziel ein anderes ist als Gottes Ziel, ist okay, ja, passt. Ist dein Problem, sagen wir es mal so. Es gibt natürlich viele Dinge in der Schrift, die ich herausziehen kann. Es gibt auch den Vers, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Richtig, stimmt. Und jetzt kann ich mich völlig dem Evangelium verschreiben. Ist sicher nicht schlecht. Aber du musst erkennen, dass diese Rettung aller Menschen für die Gemeinde ist. Es gibt auch den Vers, eure Heiligung, das ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist eure Heiligung. So, jetzt machen wir eine Heiligungsbewegung. Wir kümmern uns um die Heiligung. Ist vielleicht nicht verkehrt, aber dein Ziel muss sein, die Gemeinde. Dass die Gemeinde hervorkommt, dass die Gemeinde gebaut wird. Sonst hat die ganze Heiligung, ich möchte nicht sagen, es hat keinen Sinn, aber das Ziel ist irgendwo verfehlt. Ich liege irgendwo daneben. Knapp daneben ist auch daneben, aber was nützt es mir, wenn mein Ziel nicht mit Gottes Ziel zusammenpasst? Das überlege sich jeder selber. Und der Herr offenbart uns sein Ziel. Er offenbart sein Geheimnis. Es ist nicht so, dass er es für sich behalten will, bis irgendeiner draufkommt von selber. Er offenbart es. Wenn wir es wollen, Paulus betet, dass wir es offenbart bekommen. Und alles um uns herum, jetzt bin ich hier wieder bei Vers 11, alles um uns herum passiert für die Gemeinde. Ja? Dort heißt es, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens. Nicht manche Dinge oder die meisten oder die wichtigen Dinge, sondern er wirkt alle Dinge nach dem Ratschluss seines Willens. So, was wir erleben, was um uns herum passiert, dient dem Ratschluss seines Willens. Egal wie beängstigend, wie kompliziert, wie unberechenbar alles um uns herum ist, er wirkt diese Dinge nach dem Ratschluss seines Willens. Wir haben viel in den letzten Wochen, Monaten über die Wiederkunft des Herrn gesprochen. Es ist gut, sich dessen bewusst zu sein, dass die Zeit nicht mehr lang sein kann. Aber für uns, jeden von uns persönlich, heißt es trotzdem, wir müssen ausgerichtet sein, heute die Gemeinde aufzubauen. Das ist das Ende von Kapitel 2 dann. Nicht, dass wir alles wissen über die Wiederkunft des Herrn, sondern es soll uns anspornen, die Gemeinde zu bauen. Wir brauchen wirklich erleuchtete Augen des Herzens. Dass Paulus hier das nicht mehr lehrt, sondern nur noch betet, zeigt, wie wichtig und auch wie angegriffen das Ganze ist. Selbst in den Evangelien, als der Herr über die Einheit spricht, lehrt er nicht mehr. Er betet nur noch. In Johannes 17. So ist es hier mit Paulus auch. Er betet nur noch. Das ist ein Gebet in Kapitel 3, dann nochmal ein Gebet. Es zeigt, welches Gewicht dieses Wort hat. Ja? So, wir brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn völlig zu erkennen. Wenn ich nur euch sage, wir brauchen den Geist dafür, sagt ihr wahrscheinlich auch, haben wir schon gehört, weiß ich, kenne ich, Es ist eine Sache, die wir immer neu wieder entfachen müssen, uns bewusst werden müssen, immer wieder neu. Der ganze Ratschluss Gottes ist auch immer wieder angegriffen. Deswegen endet der Epheserbrief mit dem geistlichen Kampf. Wir brauchen den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gott offenbart. Und wenn er offenbart, erwartet er auch eine Reaktion. Ich lese mal einen Vers in Amos 3, Vers 7. Dort heißt es, denn der Herr, Herr, tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat, offenbart hat. Er zeigt uns etwas und er wirkt auch, er tut etwas. Aber er erwartet, dass wir mit ihm arbeiten. Wenn der Herr etwas offenbart, dann nicht, dass wir eine tolle Offenbarung haben, sondern weil er etwas möchte. Wenn ich dir meinen Willen sage, dann damit du auch was tust, was meinem Willen entspricht. Nicht, dass du sagst, ah, interessant, okay, wunderbar, und machst dein Ding, sondern dass wir ihm entsprechen, der Offenbarung, die wir gesehen haben, entsprechen. Deswegen sagt der Herr auch, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Das ist das eine, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das ist nichts Komisches. Das ist nicht ein Geist, der uns irgendwie zu irgendwas anregt, irgendetwas zu tun, sondern es ist ein Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn völlig zu erkennen. Ihn erkennen für seinen Vorsatz. In diesem ganzen Kapitel geht es um den Vorsatz Gottes, um den Ratschluss, um seinen Willen. Und die Augen eures Herzens erleuchte. Das ist sehr wichtig. Erleuchtete Augen des Herzens. Das Herz, das sind wir. Mein Herz, das bin ich. Das sind meine Gedanken, meine Wünsche, meine Gefühle. Alles steckt da drin. Und wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens. Ich möchte mal ein paar Verse über das Herz mit euch lesen. Angefangen bei Matthäus 13, Vers 14. Dort spricht der Herr zu den Menschen in Gleichnissen und die Jünger fragen ihn, warum? Und dann sagt er, an ihnen wird die Weissagung Jesajas erfüllt, welche sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und doch nicht erkennen. Dann Vers 15. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren sind schwerhörig geworden. Und ihre Augen haben sie verschlossen, damit sie niemals mit den Augen erkennen und mit den Ohren hören. Und jetzt kommt's. Und mit dem Herzen verstehen. Und umkehren und ich sie heile. Mit dem Herzen verstehen. So, unser Herz ist wichtig. Unser Herz müssen wir bewahren. Sprüche 4, Vers 23 müsst ihr kennen. Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Denn aus ihm sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Und im Hebräerbrief heißt es so oft, im Hebräer 3, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das können wir tatsächlich tun, das Herz verhärten. Wenn der Herr zu uns spricht, das ist nicht immer angenehm, aber es ist immer, immer, immer zu unserem Nutzen. So, wir müssen auf das Herz aufpassen, dass wir auch verstehen. Der Herr sagt hier, verstehen. Wir sollen das Wort, wenn er zu uns spricht, auch verstehen. Deswegen sagt er im Epheserbrief auch, er ließ uns wissen. Schätzen ist vielleicht nicht so. Kann sein. Ich weiß, wir haben ein Lied, Wissen und Lehre können uns nicht ernähren. Kann sein, aber ich möchte eigentlich immer ganz gerne ein bisschen wissen, was ich so esse. Und sag mir nicht, ist, solange es dir schmeckt, ist okay, du musst nicht wissen, was es ist. Alle Eltern werden mir zustimmen, vermutlich. Bisschen Wissen ist ganz gut, ist sehr gesund. Ist sehr gesund. Wir sollen das Wort auch kennen, den Herrn kennen und verstehen. Das heißt, den Herrn kennen, wie er ist, nach seinem Charakter, wie er wirkt, was er tut. Wir müssen manchmal Entscheidungen treffen und es ist nicht so einfach. Wir fragen dann auch den Herrn, soll ich so rum oder soll ich so rum? Nicht so klar. So sollen wir ihn kennen, wie er ist, seine Natur. Manchmal müssen wir dann auch mit der Entscheidung, das ist jetzt nur ein Einschub, wenn wir nicht wissen, nicht Klarheit haben, dann lass die Entscheidung, bis Klarheit kommt. Unser Herz soll nicht träge werden, sagt er auch zu den Emmausjüngern in Lukas 24. Ihr trägen Herzens, sagt er. Träge oder dick, unbeweglich, unverständig. Dann lese ich noch Lukas 21, Vers 34. Das bezieht sich auch auf das, was der Herr über die letzte Zeit sagt. Und es betrifft das Herz. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht irgendwann beschwert werden durch ein zügelloses Leben und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag plötzlich über euch kommt wie ein Fallstrick. Der Herr sagt hier, irgendwann, es dauert eine Weile. Vielleicht sind wir brennend, vielleicht sind wir begeistert, aber irgendwann lässt es vielleicht nach. Dass die Herzen irgendwann beschwert werden durch ein zügelloses Leben, das möchte ich jetzt mal keinem unterstellen, und Trunkenheit, vielleicht nicht, dass jemand ein Trinker ist, aber man kann auch geistlich trunken sein, unnüchtern, abgelenkt durch, wie soll ich sagen, geistliche Unterhaltung, Ablenkung halt. Das gibt es auch. Und wenn ich mich umschaue unter Christen, ist die Zeit recht unnüchtern. Unser Geist, sagt Paulus im 2. Timotheusbrief, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden Sinnes oder der Besonnenheit. Wir haben einen Geist der Besonnenheit. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht auch geistlich trunken sind, unnüchtern sind. Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Sorgen des Lebens hat jeder von uns. Aber wir können alle unsere Sorgen auf ihn werfen, so dass die Herzen frei sind. Das ist so wichtig. Das Herz kommt relativ häufig vor im Neuen Testament, wird immer wieder erwähnt. Und auf unser Herzen müssen wir achten, mehr als auf alles andere. Und dann erwähne ich noch Matthäus 6, Vers 21, könnt ihr selber lesen. Dort sagt der Herr, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Wo unsere Herzen sind, kann jeder selber prüfen an sich selbst. Salomo aus 1. Könige 11, ein ganz gutes Beispiel. Salomo, der sehr für den Herrn war, als der Herr ihm gefragt hat, was er möchte, er wollte nichts für sich, er wollte Weisheit, dass er ein guter König ist und gut regieren kann. Aber irgendwann, wie es der Herr in Lukas 21 sagt, irgendwann hatte er das jetzt vielleicht nicht so passend für uns, aber es zeigt, wie das Herz reagiert. Irgendwann mal hatte er 1000 Frauen. Vers 4, es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, also irgendwann mal, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Es gibt so viele Dinge, die wir anhäufen können und die unser Herz Gott abneigen, sagen wir es mal so rum. Deswegen heißt es schon in 5. Mose 17, 17, da heißt das Gesetz des Königs. Interessanterweise ist dieses Gesetz des Königs gegeben, Mose, ungefähr 1606 vor Christus. Bis zu Saul waren es nochmal etwa 600 Jahre. Dort gibt es schon das Gesetz des Königs. Und 5. Mose 17, 17 heißt, Der König, er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Warum? Damit sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Ist alles vorher schon gesagt. Viele hundert Jahre vorher schon gesagt. Es zeigt, wir tun gut, auch auf das Wort zu achten. Ist alles schon gesagt. Das Wort hier, wie wir es haben, heute in der Hand haben, ist abgeschlossen. Steht alles drin, was wir brauchen. Es gibt nichts, was wir noch dazu brauchen. Hier steht alles drin. Ist ziemlich dick und steht alles drin. So, wir müssen auf unser Herz aufpassen. Sprüche 4, Vers 23, nicht mehr vergessen. So, wir kehren zurück zum Epheserbrief. Die Augen eures Herzens erleuchte. Wenn unser Herz beschwert ist, träge ist, ist es schwierig, mit dem Herzen zu verstehen und zu sehen. Er erleuchte, damit wir erkennen, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Die Kraft nämlich, die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Also drei Dinge gibt es hier zu erkennen. Die Hoffnung seiner Berufung, mit der er uns berufen hat, das ist auch die Berufung in Kapitel 4, nach der wir würdig wandeln sollen. Ja? Aber vorher müssen wir sie mal erkennen. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, ist auch sehr interessant, zu erkennen, welchen Reichtum der Herrlichkeit er nicht in mir hat, sondern in euch hat, in den Heiligen. Die Herrlichkeit kommt in Kapitel 1 ja auch immer wieder vor. Und was die überschwängliche Größe seiner Kraft ist an uns, die wir glauben. Nämlich die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, die wirkt in uns. Ist schon mal gesehen? Schon mal erlebt? Wenn nicht, dann müsst ihr beten, dass der Herr die Augen des Herzens erleuchte. Wenn wir so richtig K.O. sind, so richtig kaputt sind, dann brauchen wir die Auferstehungskraft in uns. Sie ist da. Nicht, dass wir auch mal Ruhe brauchen, das meine ich nicht. Aber oft brauchen wir auch die Auferstehungskraft in uns und sie ist da. Vers 20, die er in Christus wirken ließ, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten in den Himmel niedersetzte. In Kapitel 2 sehen wir dann, wir sind in ihm auch dort niedergesetzt. Ja? Hoch über jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Habt ihr den Vers schon mal gelesen? Er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Das sind zwei so gewaltige Verse, die können wir eigentlich gar nicht erfassen. Wenn wir das gesehen haben, werden wir eigentlich keine Probleme mehr haben. Schon Probleme, aber wir werden diesen Problemen anders begegnen. Ich will nicht sagen, dass wir ein problemloses Leben führen werden. Ganz sicher nicht. Denn schon Paulus sagt in der Apostelgeschichte, dass wir durch viel, viel Schwierigkeiten in das Reich Gottes eingehen müssen. Ja? Aber wir werden diesen Schwierigkeiten, diesen Problemen anders begegnen. Der Herr ist hoch über jede Regierung und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem kommenden. Und er hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das zeigt die Stellung der Gemeinde heute in der Welt. Wenn wir das gesehen haben, wird das auch unser Gebet beeinflussen. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, um zu beten, und haben das gesehen, das wird unser Gebet beeinflussen, sage ich mal. Ich Ich will nicht sagen ändern, ich weiß ja nicht, wie ihr betet, ich habe keine Ahnung. Aber das wird einen Einfluss haben. Das wird nicht das Gebet von unten nach oben sein, sondern das Gebet von oben nach unten. Wenn ihr mich richtig verstehen wollt, ja. Nicht, dass wir hochnäsig beten oder sowas, das meine ich nicht. Aber die Perspektive ist eine andere, ob du von unten nach oben schaust oder von oben nach unten schaust. Das ist eine ganz andere Perspektive. Er hat ihn als Haupt über alles, den, der alles unter seine Füße hat, der ist der Gemeinde gegeben als Haupt über alles Wichtige. Über manches, über vieles, über alles. Ihr müsst mir widersprechen, wenn ich sowas sage. Als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Das zeigt auch, dass die Gemeinde überhaupt nichts Theoretisches ist. Natürlich, jeder, der wiedergeboren ist, gehört zur Gemeinde. Jeder, der wiedergeboren ist, ist ein Glied am Leibe Christi. Aber nicht jeder, der wiedergeboren ist, baut die Gemeinde auf. Auch das müssen wir sehen. Der Herr möchte heute eine Gemeinde haben, die ihm entspricht, die auch dem, was er hier sagt und zeigt, entspricht. Alle Dinge sind unter seine Füße getan und er ist als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Wie kann das theoretisch sein? Was mache ich damit, wenn die Gemeinde theoretisch ist? Die Gemeinde ist sein Leib, die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Das heißt, die Gemeinde ist auch sein Ausdruck heute. Der goldene Leuchter am Ort, praktisch gesprochen. Durch die Gemeinde, die ihn so kennt und ihn so anwendet, möchte er am Ort zum Ausdruck kommen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir in Einheit zusammenkommen. Sonst haben wir kein Zeugnis am Ort. Wenn jeder macht, was er will, jeder Christ meine ich jetzt, jeder ein anderes Ziel hat, jeder einen anderen Willen Gottes für sich verwirklicht, gibt es kein Zeugnis. Es gibt vielleicht ab und zu ein nettes Miteinander, ein nettes Beisammensein. Aber wozu, wenn jeder seinen eigenen Willen tut, wozu brauche ich diesen Christus, unter dessen Füße alles gegeben ist und der als Haupt über alles der Gemeinde gegeben ist? Wozu ist dieser Christus uns gegeben als Haupt über alles, wenn wir alle machen, was wir wollen? Brauchen wir ihn nicht? Ich will euch heute nur einen tiefen Eindruck geben, wie wichtig die Gemeinde für Gott ist. Und dass die Gemeinde nicht hier das Spezialhobby von ein paar Leuten ist, sondern das ist wirklich tief drin im Herzen Gottes. Sein Wunsch, sein Wille, sein Wohlgefallen, sein Ratschluss, den er heute ausführt, indem er alle Dinge lenkt. Er regiert und fügt alles, dass dieser Ratschluss auch zustande kommt. Und wir tun gut daran, wirklich ihn zu sehen und zu ergreifen, mit ihm zusammenzuarbeiten in diesem Ratschluss, wenn er ihn uns schon gezeigt hat. Und wenn wir das gesehen haben und Glieder seines Leibes sind, dieses Leibes, der die Fülle ist, dann haben wir auch eine gewisse Verantwortung dafür. Ich will euch einen Genuss am Herrn nicht nehmen, wenn ich Folgendes sage, dass wir auch das Wort kennen sollen und, wie Hebräer heißt, das Wort der Gerechtigkeit kennen sollen. Ich lese mal diese Hebräer-Verse vor. Hebräer 5, Vers 11. Von dem hätten wir viel zu sagen, doch es lässt sich nur schwer erklären, weil ihr im Hören abgestumpft seid. Das soll uns nicht passieren, Geschwister. Wir haben schon viele Jahre über die Gemeinde gehört, aber das darf uns nie abstumpfen. Jetzt lese ich ab Vers 13. Wer noch Milch bekommt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Die feste Speise aber ist für Gereifte, die durch Gewöhnung geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Wir brauchen geübte Sinne, Gutes und Böses zu unterscheiden. Gut und Böse ist hier nicht so flach gemeint, wie es oft verstanden wird. Dass ich etwas Gutes tue, so wie ich Gutes verstehe. Ja? Ich tue ein gutes Werk, das ist hier nicht gemeint. Wir müssen auch lernen zu unterscheiden. Was baut die Gemeinde auf, was baut die Gemeinde nicht auf? Was ist der Wille des Herrn, was ist der Wille des Herrn nicht? Und dazu brauchen wir auch das Wort, eventuell auch das Wort der Gerechtigkeit, wo gerade geschnitten wird. Und ich vielleicht auch beschnitten werde. Kann sein. Der Herr erwartet von uns, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und wie Römer 12 sagt, unsere Leiber geben. Für seinen Vorsatz, für seinen Ratschluss. Und wir dürfen nie vergessen, wie wichtig die Gemeinde im Herzen Gottes ist. Das wäre fatal. Das wäre für uns kein Vorteil. Ich habe zu viel und zu oft in den letzten 40 Jahren gesehen, wie bei manchen diese Sicht der Gemeinde verschwunden ist. Für manche war es plötzlich nur noch ein Ding unter vielen, so wie ich es vorher gesagt habe. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Schon wenn ich Epheser 1 lese, dann sehe ich, die Gemeinde ist für Gott etwas Besonderes. So wie eben eine Braut für einen Mann was Besonderes ist. Und sie ist sein ewiger Vorsatz, sagte sogar Paulus in Kapitel 3, Vers 11, ich bin jetzt wieder im Epheserbrief, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus. Das ist schon bevor Raum und Zeit entstanden sind, war das im Herzen Gottes, diese Gemeinde zu bekommen, sein Gegenüber. Ja? So, das sollen wir nie vergessen, das sollen wir nie dahinten lassen. Selbst wenn wir manche Dinge vielleicht manchmal anders sehen, aber dieser Ratschluss, der muss uns groß bleiben, die Gemeinde. Und wir werden jetzt die letzten 7 Versammlungen sehen, was das für eine Bedeutung für uns hat, wie wir leben heute, was der Herr auch alles getan hat, um die Gemeinde zu bekommen. Die Gemeinde darf für uns nichts Gewöhnliches werden. Die Gemeinde ist nichts Gewöhnliches. Und wie wir umgehen mit der Gemeinde, ist für Gott nicht egal. Ja, er sagt auch im 1. Korinther 3, ich will jetzt nicht alle Verse lesen, ihr könnt es selber nachlesen, dass wir als Gemeinde der Tempel Gottes sind. Und er sagt dort, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Es ist nie ein Vorteil für uns, diesen Vorsatz des Herrn gering zu achten. Oder sogar, wie ich es erlebt habe, irgendwann mal dagegen zu arbeiten. Das bringt uns keinen Vorteil. Die Gemeinde ist im Herzen Gottes. Die möchte er haben. Dafür hat er sie uns offenbart, im Geist und unser Herzen sehend gemacht, hoffe ich. Und wir achten auf unser Herzen, dass sie weich bleiben, beweglich bleiben für den Herrn, für seinen Willen, dass die Herzen nicht beschwert werden. Und dass wir nüchtern bleiben auch in dieser Zeit besonders, und mit dem Herrn zusammenarbeiten in seinem Vorsatz. Lobe den Herrn. Thank you.
allmächtige Gott, der große, unfassbare Gott, hat ein Geheimnis. Aber das will er nicht, dass es ein Geheimnis bleibt, sondern dass wir es kennen. Und entweder hat er uns schon was gezeigt oder hat es noch nicht gezeigt. Und dann brauche ich so ein Verlangen, Herr, ich will dieses Geheimnis deines Willens, ich will es kennen. Offenbare es mir. Ich will jemand sein, den du treu erachtest, deinen Willen zu offenbaren. Aber es sollen solche Menschen sein, denen der Herz gerne sein Herz öffnet und seinen Willen offenbart. Und dann, wie es in Vers 11 heißt, in welchem wir auch zu seinem Erbteil gemacht worden sind. Es geht nicht nur darum, dass es uns gut geht, ich werde umgewandelt und ich brauche meine Lösungen, sondern es geht um sein Erbteil. Der Herr will sein Erbteil haben. Und da heißt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wir brauchen wirklich so eine Sicht, da ist was Größeres. Es geht nicht nur um uns, dass wir unser menschliches Leben hier auf der Erde einigermaßen noch fertig bekommen, sondern es geht darum, dass der Herr seinen Ratschluss erfüllen kann, dass er ihn zum Abschluss bringt. Und dazu brauchen Menschen, denen er sein Herz offenbaren kann, die bereit sind, treu damit umzugehen, was er uns offenbart, Herr Jesus Christus. Herr, danke, dass du uns, was du uns schon gezeigt hast. Wir wollen uns hier treu erweisen, Herr. Sei du der in uns, der noch mehr wirkt für deinen Ratschluss, für die Erfüllung deines Planes, damit du zufrieden bist, Herr, damit du etwas hast zu deinem Erbteil. Und dann, wie es weiter heißt, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir haben so eine hohe Berufung. Und der Herr braucht Menschen, deren Herz wirklich so hungrig ist, zu erkennen, was der Herr wirklich machen will hier auf dieser Erde und wie er es machen will. Lob den Herrn für die Gemeinde.
Das finde ich so kostbar, wirklich. Der Herr muss diese Sicht in uns wirklich erwecken. Ja, das ist so kostbar, dass wir Teil sind der Gemeinde. Und ich wollte noch einen Vers lesen von 1. Korinther 12, Vers 13, da heißt es, denn wir sind in einem Geist auch alle in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind Juden oder Griechen, wir sind sein Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir sind in einem Geist auch alle in einen Leib hineingetauft worden. Lobt den Herrn, also zögert nicht, alle, die noch nicht getauft sind, lasst euch taufen hinein in seinen Leib.
Ich wollte auch noch einen Punkt nochmal hervorheben
bezüglich des Gebetes. Die Offenbarung, die der Vater geben will, dafür ist Gebet erforderlich, dass wir selbst um Offenbarung bitten und dass wir auch für andere um Offenbarung bitten. Ich finde es hier so besonders, wie er schreibt, der Paulus, er lässt nicht ab, für sie zu danken, also für die Heiligen zu danken, an sie zu denken in seinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn völlig zu erkennen. Das ist in seinem Herzen. Nicht nur, dass es uns Heiligen gut geht, sondern dass die Augen aufgetan werden, dass wir etwas sehen. Wir brauchen Gebet dafür. Der Vater will sich offenbaren, aber er braucht auch Menschen, die bereit sind dafür. Und wir wirken mit, indem wir dafür beten. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Es ist der Vater der Herrlichkeit, der sich offenbart, der die Offenbarung gibt. Lobt den Herrn. Und dann, wenn man diesen ganzen Abschnitt hier so durchliest, es kommt eins nach dem anderen. Ja, die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum der Herrlichkeit, diese überschwänglich große Kraft, die in Christus gewirkt hat und wirkt, wie er hoch über allem ist. Und am Ende kommt die Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Dieses ganze Kapitel, es zielt auf die Gemeinde hin. Die Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Lobt den Herrn. Der Herr möge uns neu die Augen öffnen für die Größe und Herrlichkeit dessen, was er heute tun will in der Gemeinde.
Ich möchte einen Vers nochmal vorheben in Epheser 1, Vers 12. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Vers 15 in Epheser 1. Deshalb, da ich gehört habe von dem Glauben unter euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Zwei Dinge, Glaube an den Herrn Jesus und Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht mehr auf, für euch zu beten und zu bitten. Warum? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir Christus gehofft haben. Das ist unsere Hoffnung, unser Glauben und unsere Liebe zu allen Heiligen, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist auch eine Verantwortung, die wir für die Gemeinde, für uns alle wahrnehmen können. Wir glauben an den Herrn Jesus als den Herrn, der alles gemacht hat in der Vergangenheit und der auch in der Zukunft und heute weiter wirkt für die Erfüllung seines Herzenswunsches, seines Geheimnisses, das uns offenbart ist. Und unsere Liebe zu den Heiligen ist sehr praktisch für den Aufbau der Gemeinde und zeigt uns die Kostbarkeit der Gemeinde und jedes Gliedes in diesem Aufbau seiner Gemeinde, seines Leibes. Und nicht mehr aufhören, dafür zu beten. Man muss es gesehen haben. Und ein Geheimnis, um zu sehen, ist, dieses Wort immer wieder zu lesen. Und du wirst spontan dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Und der Himmel wird immer wieder klar sein, weil so viele Schleier uns immer wieder die Sicht wegnehmen und unsere Bedürfnisse immer so sehr im Vordergrund stehen. Aber der Geist, er sieht, was in Gottes Herzen ist, wofür wir als Menschen hier leben, gerettet wurden, eins gemacht wurden mit Christus, in Christus hineinversetzt wurden, damit Christus Menschen hat, mit denen er alles erfüllen kann. Ohne uns hat er vieles schon gemacht. Dann kam er zu uns Menschen. Und jetzt ist er in uns erlöst hineingekommen und wird doch so leicht gehindert durch unser Herz, das so schwerfällig ist, so wenig wendbar ist. Wir brauchen diese Offenbarung, wir brauchen das Wort. Es stärkt unseren Glauben, stärkt unsere Liebe zueinander. Es bewegt, regt an, dieses Gebet zu beten, was so kostbar ist. Das ist Gottes herrliches Wort, das uns begleitet auf dem Weg in die Herrlichkeit. Wir brauchen das. Und dieses Gebet wird der Herr sehr honorieren. Wenn wir für ihn sind, ist er umso mehr für uns. Lob den Herrn.
Ja, lob den Herrn. Christus liebt die Gemeinde und hat sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst darstellte als eine, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und ohne Makel. Ja, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, so wie auch Christus die Gemeinde. Ja, da wollen wir uns doch so gerne hingeben für so eine herrliche Gemeinde. Christus möchte mit uns so eine herrliche Gemeinde haben. Ja, Herr, dafür sind wir hier, dass der Herr uns heiligt und reinigt durch das Wasserbad im Wort.
Das Gebet hat mich sehr angesprochen. Was macht Paulus? Er betet. Ich glaube, das soll auch unsere Übung sein, während der Konferenz hier zu beten. Die Eltern für die Kinder, die Gastgeber für die Gäste für die Gastgeber. Wir können viel beten, dass der Herr wirklich die Augen unseres Herzens erleuchtet, dass wir alle so frisch und klar sehen, was ihm auf dem Herzen liegt.